Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters. Heute spreche ich mit Heinz Haubrich. Der ist Senior Experte für Führungskompetenz und Strategievermittlung an der Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit. Und seit Jahrzehnten begleitet er Führungskräfte durch Wandel, Unsicherheit und komplexe Transformationsprozessen. Gemeinsam werfen wir dann einen Blick darauf, wie sich Führung verändert hat, welche Kompetenzen heute unverzichtbar sind und warum Vertrauen, Haltung und Lernbereitschaft dabei eine ganz, ganz große und zentrale Rolle spielen, vielleicht mehr als je zuvor. So freue dich auf ein Gespräch voller Erfahrung und Klarheit und vielleicht auch ein paar überraschende Einsichten. Herzlich willkommen, Heinz. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, über so ein wichtiges Thema auch hier mit mir zu sprechen, über Führung. Ja. Also erzähl ein bisschen, wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema Führung?
Also ich beschäftige mich schon seit bestimmt weit über 20 Jahren mit Führung, in verschiedenen Positionen und in verschiedenen Konstellationen habe ich das Thema Führung, glaube ich, gut bedient, beziehungsweise schaue ich immer mit verschiedenen Augen auch drauf.
Ja, du hast ja auch eigene Führungserfahrung auch und jetzt als Experte bei der BA sitzt du jetzt und hilft anderen Führungskräften, ja?
Genau.
Heinz, du sagst über 20 Jahren. Wenn du so rückblickst, was hat sich verändert? Gibt es so Punkte, wo du sagst, dass das hat sich verändert in Bezug auf Verständnis von Führung über die Jahrzehnte?
Ja, ich glaube, über die Jahrzehnte hat sich da meines Erachtens einiges verändert. Wenn man so noch mal ein bisschen zurückblickt, natürlich in die 50er oder in die 70er Jahre, da war natürlich schon stärker der autoritäre Stil natürlich. Aber so in den 80er, 90er Jahren, aber auch bis zum 2000er, was ich so mich noch mal zurückerinnere, war natürlich auch stark nochmal der Management-Gedanke beziehungsweise das Verständnis von Führung so im Sinne von Kennzahlen, stark auf Zielvereinbarungen zu schauen. Und dann hat sich das meines Erachtens gut entwickelt in den 2000er Jahren in Richtung transformationale Führung. Also mehr im Sinne von, wie kann ich gut inspirieren, wie kann ich gut die Visionen rüberbringen, aber auch die Emotionen wecken. Und ich glaube, dass wir heute vor einer Führung stehen, die stärker in den Bereich der agilen Führung, glaube ich, das steht stark im Mittelpunkt und vielleicht auch weniger der Status, sondern mehr die Rolle im Sinne von weniger Kontrolle, aber ich glaube auch viel, viel, viel mehr Vertrauen benötigt es jetzt.
Okay, spannend. Viele spannende Punkte, was du da aufbringst. Ich versuche die mal einen nach dem anderen aufzugreifen. Erstmal, was meinst du, hat zu dieser Veränderung geführt? Gibt es so ein paar Tendenzen? Also wie kommt es dazu aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, dass sich auch die Gesellschaft verändert hat, natürlich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert. Die Menschen wahnsinnig in einer, sind anders unterwegs, aber auch, ich sag jetzt mal, das politische Thema, aber auch das wirtschaftliche Thema.
Gut, so politisch hat sich was verändert und gesellschaftlich. Und du sagst auch agiles Führen oder agile Führung. Was meinst du ganz, wenn jetzt die zuhören, das nicht richtig was mit dem Konzept sich vorstellen kann? Agilität ist ja einer von diesen Worten, es war ja ganz lange in alle Munde, agiles Führen, agiles Unternehmen, agile Strategien. Nach meiner Erfahrung, wenn ich das Wort nutze in meinen Seminaren, dann treffe ich manchmal so Fragezeichen in den Augen. So, erklär mal ganz kurz, was ist agile Führung?
Ja, also ich würde es jetzt mal darunter sehen, dass auf der anderen Seite halt, was ich schon gesagt habe, die gesellschaftlichen Veränderungen, das ist eiler und der Wandel, Management sich wahnsinnig viel verändert hat und dadurch auch die Führung sich agiler und auch schneller werden muss. Und meines Erachtens, da sind natürlich einige methodische Veränderungen auch einhergegangen. Meines Erachtens unter der agilen Führung ist halt viel stärker der Punkt im Sinne von, das kommt ja aus dem Projektmanagement. Und wenn ich das jetzt mal sehe, dass wir viele Projekte auch haben, mittlerweile ja fast ganz, ganz viele Projekte, und dass wir da halt auch die Methoden aus dem Projektmanagement hier übertragen haben in die normale Führung rein. Aber nichtsdestotrotz muss man hier nochmal schauen, wenn ich über Jahre und nicht das Projekt führe, brauche ich natürlich manchmal einen Teil davon, von der agilen Führung, würde ich mal sagen.
Ja. Ist das auch etwas, was du so als Kernführungskompetenz siehst, was man heute braucht, um überhaupt klarzukommen? Du hast ja selbst gesagt, es geht alles schneller. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, dass diese Wandel und Schnelligkeit und Erreichbarkeit und Anpassungsbedarf ist einfach extrem zugenommen seit der Pandemie. Ist das so ein Kernführungskompetenz, wo du sagst, das ist wirklich wichtig, also diese Fähigkeit, agil zu sein?
Ich denke mal, man braucht beides. Also einerseits natürlich die agile Führung, dass ich jetzt auch in dem im Bereich der Projektmanagement ja auch methodisch da meines Erachtens mich fit mache. Aber dann aber auch nochmal im Sinne von, ja, dass ich hier nochmal, also das ist ein Skill für mich, ein Skillset, die agile Führung. Und dann aber nochmal das Thema die innere Haltung und das Mindset brauche ich dann natürlich nochmal dafür, gerade in diesen schwierigen oder in diesen ja stürmischen Zeiten, die wir es auch innehaben.
Ja, und das Mindset, das wäre dann auch wahrscheinlich da, wo wir vertrauen. Das hast du auch vorhin gesagt, dass das viel mehr Führungsstil jetzt mit Vertrauen zusammenhängt. Ist das etwas, was du auch als Skill betrachtest oder wie siehst du das? Wie passt das rein?
Als Skill, ich würde eher wirklich schon sagen, dass das ein Mindset, also das Skill natürlich, aber auch das Vertrauen nochmal so als Schlüssel im Wandel, würde ich es jetzt mal so für mich jetzt mal bezeichnen. Also, dass ich hier nochmal schaue, dass das Vertrauen gerade in diesen ja, Veränderungsphasen, ist das für mich schon ein großer Hebel im Sinne der Produktivitäts-, also im Faktor der Produktivität. Und wenn ich kein Vertrauen oder wenn bei den Mitarbeitern Vertrauen fehlt, da entsteht halt Angst und verschiedene, oder auch das Silo-Denken, auch im Sinne von stärker in die Verteidigungshaltung zu gehen. Und ich glaube, dass wir hier nochmal diese in den Veränderungen, in dem Change halt das Thema Vertrauen enorm wichtig ist, und mit Vertrauen steigt für meines Erachtens auch der Mut und die Offenheit und aber auch nochmal die Lernbereitschaft im Sinne von gut auf die Veränderungen mich einzulassen.
Ja, das ist es, das ist ja das Thema. Ich hatte es auch mehrmals hier im Podcast aufgegriffen, das mit der psychologischen Sicherheit. Das baut ja sehr stark auf Vertrauen. Hast du Beispiele? Du hast ja ganz viel Erfahrung und du hast täglich mit Teams zu tun, wo du entweder ein gutes oder nicht so gutes Beispiel erlebt hast. Wo du sagst, da war viel Vertrauen. Natürlich brauchst du keine Details zu geben, aber wo du erlebt hast, was macht es aus, wenn du zum Beispiel arbeitest mit einem Team, wo da offensichtlich viel Vertrauen ist, oder ein Beispiel für das Gegenteil? Hast du ein konkretes Beispiel?
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt gerade in den Veränderungsprozessen, wenn zu stark das Thema, ich sage jetzt mal, auf die fachliche und auf die inhaltliche Ebene Wert gelegt wird, dass hier auch dadurch ja das Vertrauen sinkt, wenn ich da weniger ja auf die menschliche Seite den Augenmerk oder den Augenblick richte. Also da sehe ich schon ja auch Projekte beziehungsweise aber auch Veränderungsprozesse, die, wenn die Vertrauensbasis fehlt, dass da halt auch ein längerer Zeitraum man braucht, um Arbeitsfähigkeit zu kommen. Also das sieht man ganz enorm. Also erlebe ich jetzt in verschiedenen Teams, und ich erlebe aber genau andersrum, die im Sinne von, wo es ja die menschliche Komponente, wo auch die Emotionen mal zugelassen werden kann und auch darf, dass hier schon dass die Veränderungsprozesse ja im positiven Sinne besser wirken.
Ja. Also das ist ja mega spannend, weil das, was du ja auch besprichst, ist diesen, du hast gerade gesagt, Zulassen von Gefühle und das, was wir früher als so weiche Themen betrachtet haben, dass das mehr und mehr Platz bekommt und Anerkennung auch bekommt, wie wichtig das eigentlich ist und nicht als so ein Soft Skill, was, wenn wir nichts anderes zu tun haben, dann können wir uns ein bisschen darum kümmern, dass wir wirklich sehen, wie wichtig das ist, ja, das mit Vertrauen und sich wohlfühlen. Ja, spannend. Und auch wenn man das sieht im Alltag, im Guten und im Schlechten, was das so macht. Ist das, wenn du so Teams begleitest und sagst, du hast ja auch oft Teams, du die öfter über Jahre begleitest, und siehst du bestimmt auch eine Entwicklung in Bezug auf Vertrauen. Was würdest du sagen, wie lange braucht man dafür, wenn man jetzt ein Team hat, wo da nicht so super, super gutes Vertrauen ist? Kannst du dann aus deiner viele Jahre Erfahrung sagen, ja, das dauert auch eine Weile, und was ist so deine Erfahrung in diesem Bereich, Vertrauen aufzubauen?
Ja, ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, dieses Thema Überführung überhaupt mal zu sprechen. Also jetzt vor allem, wenn ich Führungsteams begleite seit Jahren, die sich auch häufiger oder mal von Zeit zu Zeit sich rausnehmen und über Führungsaspekte sprechen, anstatt nur über fachliche, über die fachliche Komponente zu sprechen, dass da im Grunde genommen das Thema, wie gehen wir gut mit Veränderungen um, und dass sie sich Zeit nehmen für das Thema Führung und dass sich positiv jetzt mal auf die Entwicklung in dem Haus sich entwickelt. Also da sehe ich schon im Sinne von, wenn ich jetzt das Führungsteam mal sehe, was ich regelmäßig mit verschiedenen Workshops begleiten lässt, dass die sich im Grunde genommen auch stärker in den Veränderungsprozessen sich positiv entwickeln können.
Jetzt hast du ja mehrmals über Veränderungsprozessen geredet, also Change nennen wir es ja auch, Change-Prozessen, und da sind ja ganz, ganz viele Unternehmen davon betroffen, auch mit denen ich auch arbeite. Und die Führungskompetenzen, kannst du sagen, was sind die wichtigsten, wenn man sagt, das sind die Kernkompetenzen, die sehr wichtig ist, entweder zu stärken oder zu entwickeln, was sind die, und andersrum kann ich auch fragen, Was soll man machen als Führungskraft, wenn es richtig schief gehen soll? Also was wäre so richtig Fehler? Also in beide Richtungen. Was sind die guten Kompetenzen und welche soll man vielleicht zurückhalten?
Ja, schöne Frage. Ich glaube, dass wir in der Zeit, wo wir zurzeit leben, ganz, ganz stark in der Unsicherheit. Also die Unsicherheit ist schon Normalität. Und wenn ich da nochmal so als Führungskompetenz sehe, was man jetzt aktuell wirklich halt benötigt, ist die, meines Erachtens, die Ambiguitätstoleranz, also hier wirklich die Entscheidungen zu treffen, obwohl nicht immer alles klar ist. Also könnte man auch genauso, was du gesagt hast, ein großer Fehler, oder halt, wenn es halt schief gehen sollte, keine Entscheidungen trifft. Und meines Erachtens in der VUCA-Welt, jetzt in der Barney-Welt, das Riesenthema Empathie. Also wie kann ich da auf die Menschen eingehen, weil jeder erlebt die Veränderung ganz, ganz unterschiedlich. Und da nochmal wirklich den Fokus auf die Menschen zu legen. Und für mich ein riesen, riesen Thema ist das Thema Kommunikationsklarheit. Genau, wie häufig kommuniziere ich über Veränderungen, wie häufig kommuniziere ich über verschiedene Informationen, wie stark bin ich da transparent? Und vor allem, auch wenn Entscheidungen noch nicht stehe, feststehen, wie kommuniziere ich darüber? Informiere ich meine Mitarbeitenden doch, und kann aber auch sagen, ich habe noch keine verlässliche Information, aber ich informiere darüber. Also da denke ich mal so das Thema Ambiguitätstoleranz, also diese Entscheidungen in unklaren Zeiten zu treffen, aber auch nochmal das Thema Empathie, Kommunikation als großes Thema.
Ja, stimme ich völlig zu. Also Entscheidungen, sagst du, klar, Entscheidungen und Empathie und dann mit der Kommunikation. Das letzte Thema erlebe ich manchmal als so eine schwierigere Größe, weil einige Mitarbeiter möchten ganz viel Transparenz haben, jeden Schritt kennen. Und für andere könnte es sogar auch zu Unsicherheit führen, dass man erst das Endergebnis, das ist oft diesen Dilemma, die ich höre, aber wie viel ist zu viel und wie wenig ist zu wenig? Was sagst du da? Was ist so deine, weil das ist bestimmt auch so ein Dilemma, was du erlebst mit deinen Führungskräften.
Das ist richtig, aber da sage ich immer halt, wenn ich meine Mitarbeitenden kenne oder meine Führung jetzt mal kenne, so als Geschäftsführer, dann weiß ich ja, was können sie, wie stark muss ich informieren? Und also wie nah bin ich schon immer an meinen Mitarbeitenden halt dran gewesen? So. Und wenn ich natürlich weit weg bin, dann wird das natürlich schwierig, genau. Dann weiß ich natürlich nie, genau, wie stark und wie viel soll ich kommunizieren. Also ich denke einfach mal halt, gerade in den schwierigen Zeiten sage ich eine Information mehr oder dass ich das auch häufiger und mal öfters wiederhole, glaube ich, sehr, sehr wichtig in den heutigen Zeiten und anstatt jetzt zu wenig zu kommunizieren.
Okay, so das, was ich daraus höre, ist, dass die zwei letzten Punkte, Empathie und Kommunikation, sehr eng miteinander zusammenhängen, weil wenn man viel Empathie hat und Verständnis hat, dann weiß man intuitiv auch, was ist die richtige Kommunikation? Also wenn man seinen Mitarbeitenden kennt und versteht. Ist das richtig rausgehört?
Ja. Genau. Wenn ich weiß, wo sind die Ängste, wo sind die Knackpunkte meiner Mitarbeitenden, dann kann ich da auch, dann weiß ich, wie ich zu kommunizieren habe. Und ich denke einfach mal, die Frage ist halt wirklich, auch wie, mache ich das über Mailverkehr, mache ich das über verschiedene Formate oder unterschiedliche Formate. Ich glaube, genau in diesen, das wäre auch gut, sich da gut zu begleiten lassen als Führungskraft.
Okay, und das wiederum natürlich auch spielt, hängt dann mit Vertrauen zusammen. Also wenn ich offen kommuniziert und auch sage, hör mal, ich habe nicht alle Puzzleteile, aber das ist nun mal die Entscheidung mit dem, was ich habe, ist ja auch ein Vertrauen. Ja, dass man und Offenheit. Gut, so das sind so die drei Kompetenzen, die sich wirklich lohnt zu stärken oder zu entwickeln. Und was wäre dann die paar Kompetenzen, die man zurückhalten soll oder auf jeden Fall nicht stärken sollte?
Ja, ich glaube, dass man geht ja eh schon ein bisschen weg von den Führungsstilen jetzt mal im klassischen Sinn. Hier glaube ich stärker im Sinne der partnerschaftlichen Führung, anstatt jetzt da, den Status als Führungskraft zu haben. Ich glaube, das verändert sich enorm, hat sich auch enorm verändert. Und man muss da wirklich auf der Rollenebene gut unterwegs sein. Wo, in welchen Situationen muss ich auch dann mal, die Entscheidung treffen? Muss ich auch ein bisschen lange Leine lassen im Sinne von die Handlungsspielräume zu geben meinem Team und zu schauen, wo ist es angesagt und wo ist es mal nicht angesagt. Also dieses Spiel, diese Balance sowohl als auch unterwegs zu sein.
So die rein autoritäre Führungsstil etwas zurückschrauben, ja. Wie siehst du die Veränderung in Bezug auf, man muss aufpassen mit dem Wort Generationen, weil das ist ja so ein schwammiges Wort, was wir auch diskutieren, aber wir darüber reden können. Aber auf jeden Fall die jüngeren Menschen, die jetzt Führung übernehmen, siehst du da eine Veränderung im Vergleich zu den älteren Generationen und auch in Bezug auf die Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir gerade besprochen haben, die so wichtig sind für einen Change-Prozess? Wie siehst du das?
Also ich sehe das sehr, sehr positiv. Viele jüngere Führungskräfte haben, die eine wahnsinnige hohe Lernbereitschaft an den Tag legen. Also egal welches Format man anbietet, sind die dabei. Ja, also wollen dazulernen. Und auch das Thema, dieser entspanntere Umgang mit Fehlern. Also mal einen Fehler zu machen und dann zu sagen, gut, daraus lernen wir. Also da sehe ich eine hohe Kompetenz bei jüngeren Führungskräften oder eine große Stärke. Und vor allem auch immer wieder dieses, weniger das Ego an den Tag zu legen beziehungsweise zu sehen, sondern wirklich mit dem Sinne mehr wir, also ihr Gefühl zu unterwegs zu sein. Also das erlebe ich und auch dieses Riesenthema Remote und Hybridkompetenz. Nicht nur zu sagen, ich will jetzt hier nur remote arbeiten, sondern beides glaube ich. Und da glaube ich, dass dass hier eine wahnsinnige, viele, viele Potenziale hier da sind und die man wecken und ihnen nochmal die Chance geben sollten. Und also ich sehe das wahnsinnig positiv, was da heranwächst.
Ja. Ja, spannend. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview mit Miriam Hegerbäumer, eine Professorin zum Thema HR und Future Skills. Und ein Punkt, was sie so hervorgehoben hat in ihrer Forschung, war eben, dass dieses Skill, dass man sich anpassen kann, vielleicht ist das auch das, was du meinst mit Agilität, dass das ist der absolut Future Skill Nummer eins, weil wir in so ein Barney-Welt, diese brückige Welt und alles verändert sich und wir können ja nicht 5 Jahre jetzt planen, das geht sehr, sehr schnell. Ist das einfach ein wichtiger Kompetenz in deiner Auge oder ist es auch so, wo du sagst, ja, das stimmst du auch zu, das ist wirklich, steht vor allem da, die Agilität oder siehst du das genauso wichtig wie die anderen auch? Anderen Kompetenzen.
Ja, das haben wir ja auch in unserem Führungsverständnis mit dabei, also diese sogenannte Metakompetenz, diese Anpassungsfähigkeit an die Situation, genau, an die Barney-Welt, wie können wir da wirklich situationsangemessen gut reagieren, gut führen, das sind wahnsinnig hohe Kompetenzen, das muss man auch mal lernen, beziehungsweise auch der Erfahrung sammeln. Und und da geht es meines Erachtens, und wo wir mal halt viel darüber sprechen, ist das Thema Selbstreflexion. Also hier sich auch regelmäßig sich die Zeit zu nehmen und nochmal rauszugehen und zu sagen, wie war ich denn die Woche unterwegs, wie war ich den Tag unterwegs, oder den Monat mal unterwegs. Also im Sinne von stark in den Bereich der Selbstreflexion zu gehen, um wirklich hier mich gut auch vorzubereiten auf die Herausforderungen, die vor mir stehen.
Ja. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört. Ich bin ein Riesenfan von Huberman Lab Podcast. Das ist ein Professor von Stanford University. Und er hatte ein Interview mit einem Professor in Kommunikation. Und dieser Mann sagte, dass er jeden Abend, obwohl er Professor ist in Kommunikation, hat er ein Tagebuch, wo er aufschreibt, was ihm gut gelungen bezüglich seiner Kommunikation an dem Tag und was nicht so gut. Und die haben zusammen darüber reflektiert, dass man auch als Professor, also eigentlich gilt man als Experte Nummer eins in dem Thema und man bleibt bei der Selbstreflexion. Und das ist ja das, was du auch gerade sagst. Dieses nicht einfach sagen, jetzt bin ich angekommen und jetzt habe ich 10 Jahre Führung gemacht und dann, ne, ich weiß jetzt, worum es geht, aber diese ständige Selbstreflexion. Das ist ja das, was du auch betonst, ne?
Ja, und da glaube ich, da auch verschiedene Formate zu nutzen, verschiedene, ja, ob das mal ein Seminar ist, aber auch eine kleine Einheit oder ein anderthalbstündiges Leadership-Talk bei uns. Also hier nochmal auch zu schauen, auch wenn es nur nochmal 10 Minuten oder 15 Minuten am Tag, mal zu reflektieren, wie war ich denn hier unterwegs und fand ich jetzt toll, dass dieser Professor für sich selbst erkannt hat, regelmäßig zu reflektieren oder am Tag sogar und über die Kommunikation.
Wo holst du deine Inspiration, Heinz? Hast du so Bücher oder hast du Podcast oder was ist da, wo hast du so eine Empfehlung, wo du sagst, das, da lässt du dich gerne inspirieren von irgendeinem Format?
Mhm, ja. Also ich versuche vieles aufzusaugen, in Anführungszeichen, mit verschiedenen Formaten, mit verschiedenen Podcasts höre ich wahnsinnig gerne, vor allem beim Joggen, den ich natürlich dann nochmal mehrmals mir anhöre, den Podcast, aber auch das eine oder andere Buch mal nochmal zu lesen und daraus ja auch nochmal Kraft zu schöpfen, insbesondere auch. Ich kann nicht jetzt den Führungskräften sagen, hier müsst Selbstreflexion betreiben und selbst nicht. Da komme ich gut runter, da kann ich ist nochmal so eine gute Energiequelle für mich persönlich. Aber diese Podcasts, ganz unterschiedlich, die ich mir anhöre, wo ich mir nochmal ganz unterschiedliche auch Menschen, ob das mal ein Psychologin ist oder ob das ein Geschäftsführer von Microsoft oder wie auch immer, in unterschiedlichen Formaten sich da auch nochmal wirklich Energie zu holen.
Ja, super. Wenn du welche gute Empfehlung hast, dann verlinken wir natürlich gerne dazu in den Scripts nachher. Heinz, wir sind fast am Ende. Ich habe nur eine letzte Frage für dich. Wenn du dich jetzt dir selbst eine gute Rat geben könnte vor 30 Jahren und du sitzt jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, bevor deine Führungserfahrung angefangen hat und du standest gerade vor dir, ich weiß gar nicht, wie lange her das ist, dass du deine erste Führungsaufgaben übernahm. Was würdest du dir selbst aus dem heutigen Sicht jetzt raten?
Ja, spannende Frage. Ich glaube, das Riesenthema ist für mich nochmal so, die Teams zu entwickeln, statt nicht nur auf die Ergebnisse zu schauen, weil ich glaube, wenn man gute Teams hat und ich sage jetzt mal Teams, die sich selbst entwickeln können, gute Handlungsspielräume, dann kommen die Ergebnisse automatisch. Und wenn ich das nochmal jetzt Revue passiere, so meine letzten Jahre, das Thema, ja, der Sinn zu vermitteln, ja, warum sind wir denn überhaupt hier? Warum sind wir überhaupt Führungskraft? Auch regelmäßig sich selbst dann nochmal zu reflektieren. Ja, und das, ich glaube, dieses Thema, auch für nochmal die mentale Gesundheit zu stärken. Also auch aufgrund der Erfahrung, glaube ich, wenn man da regelmäßig gut drauf schaut, dass man einfach auch stärker und auch ein besseres Vorbild meines Erachtens im Sinne der Führungskraft ist, anstatt jetzt nur zu schauen, mache ich das jedem recht oder wie auch. Ich glaube, dass man da auf sich selbst immer sehr, sehr gut achten sollte und dadurch aber auch als Vorbild gut agieren kann.
So, wenn ich das richtig zusammenfasse, dass erst die innere Stärke und die kommt dann nach außen und dasselbe im Team, erst das Team stärken und dann wird man auch stark agieren. Okay. Heinz, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deinen Einsicht und für deine tollen Tipps und deine Erfahrung, dass du mit uns jetzt geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute und pass auf dich auf und vielen, vielen Dank.